Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. Heute im Studio Jens Riewer.
Guten Abend, ich begrüße Sie zur Tagesschau. Die Stimmen der Grünen sind bei Union und SPD gerade sehr gefragt. Von ihnen hängt es ab, ob die geplanten Grundgesetzänderungen für milliardenschwere Investitionen in Verteidigung und Infrastruktur noch im alten Bundestag eine Mehrheit bekommen. In der heutigen Debatte machte Fraktionschefin Dröge allerdings klar, dass ihre Partei dem Vorhaben in der jetzigen Form nicht zustimmen werde. Das Thema ist komplex. Es geht um sogenannte Sondervermögen und eine Lockerung der Schuldenbremse. Hier ein Überblick.
In Deutschland müssen sich zu erwartende Einnahmen und Ausgaben des Bundes im Bundeshaushalt wiederfinden. Und hier gilt die Schuldenbremse. Danach darf der Bund maximal 0,35% der Wirtschaftsleistung im Jahr als neue Schulden aufnehmen. Braucht er mehr Geld, macht also mehr Schulden als erlaubt, kann er die Schuldenbremse umgehen. Dazu kann der Bund sogenannte Sondervermögen einrichten. Sie stehen neben dem regulären Haushalt und werden zumeist für klar definierte Zwecke und Zeiträume angelegt. Wie im aktuellen Fall das Sondervermögen Infrastruktur. Kredite in Höhe von 500 Milliarden Euro mit einer Laufzeit von 10 Jahren. Auch für Verteidigungsausgaben soll es eine Ausnahme von der Schuldenbremse geben. Sie sollen den Plänen zufolge ab einer Höhe von 1% der Wirtschaftsleistung von der Schuldenbremse ausgenommen werden.
Friedrich Merz will das, was Olaf Scholz als Kanzler verwehrt blieb: zusätzliche finanzielle Spielräume. Dafür soll der alte Bundestag das Grundgesetz ändern, noch bevor der neue das erste Mal zusammenkommt.
Deutschland muss unabhängig von Wahlterminen und unabhängig von der Zusammensetzung des Deutschen Bundestages entscheidungsfähig sein. Deutschland muss verteidigungsfähig werden und Deutschland muss zurück auf die internationale Bühne.
Seit Montag verhandeln Union und SPD mit den Grünen, deren Stimmen es braucht, und haben bereits erste Zugeständnisse gemacht, etwa mehr Geld für Klimaschutz.
Was wollen Sie eigentlich in so kurzer Zeit noch mehr als das, was wir Ihnen jetzt in den Gesprächen der letzten Tage vorgeschlagen haben? Was wollen Sie noch mehr?
Der CDU-Chef appelliert nun an die Verantwortung der Grünen.
Ist es eine ernsthafte Option, zu sagen, dass wir diesen eingeschlagenen Weg abrupt beenden und alles wieder auf Null stellen und wieder von vorn anfangen und möglicherweise wochenlange, monatelange Diskussionen zu führen haben, wie wir denn aus dieser schwierigen Lage herauskommen?
Die Grünen erinnern daran, dass es lange die Union selbst war, die eine Reform der Schuldenbremse und damit auch Investitionen verhindert habe.
Warum haben Sie nicht früher gehandelt? Es sind Unternehmen, deren Gewinne darunter gelitten haben, dass Sie sich geweigert haben zu handeln. Es sind Menschen in diesem Land, deren Arbeitsplätze auf dem Spiel standen, weil Sie sich geweigert haben, hier zu handeln. Das alles nur aus Parteitaktik, Herr Merz?
Der SPD-Chef versucht es ebenfalls mit einem Appell an die Grünen.
Veränderung einfordern, das ist richtig und das ist das gute Recht der Opposition. Liebe Kolleginnen und Kollegen, wenn die Geschichte anklopft, dann muss man die Tür öffnen, weil man niemals weiß, ob es vielleicht eine zweite Chance dafür gibt.
Die AfD hat Zweifel an der Rechtmäßigkeit des Verfahrens und klagt vor dem Verfassungsgericht.
Weil Ihnen die Wahlergebnisse nicht passen, ziehen Sie den alten Bundestag noch einmal heran. Mit den Kräften also, die von dem Wähler abgewählt und abgestraft wurden.
Auch die Linke klagt gegen das Vorgehen von Union und SPD und hält das Argument der Dringlichkeit für vorgeschoben.
Dann konstituieren Sie doch den neuen Bundestag nicht erst am letztmöglichen Tag, am 25. März, sondern vorher. Morgen steht das amtliche Endergebnis fest. Montag kann der neue Bundestag einberufen werden.
Die FDP wirft Merz Wortbruch vor. Ebenso das BSW. Schließlich habe sich der Unionskanzlerkandidat im Wahlkampf als Verfechter solider Staatsfinanzen inszeniert. Am Dienstag soll der alte Bundestag erneut zusammenkommen. Bis dahin wird Merz noch Überzeugungsarbeit leisten müssen, um die nötige Zweidrittelmehrheit für sein Vorhaben zu bekommen.
Der Ton zwischen Merz und den Grünen bleibt scharf. In der Sache sind sie weit auseinander. Markus Preis in Berlin, können die noch auf einen Nenner kommen?
Also ich würde sagen, die Chancen, die stehen 50-50, nicht mehr und nicht weniger. Man hat ja heute eigentlich eine richtige Charmoffensive erwartet von Friedrich Merz gegenüber den Grünen. Aber das hat eben nicht so richtig funktioniert. Merz hat zwar konkrete Angebote gemacht, zum Beispiel, dass 50 Milliarden Euro aus dem Sondervermögen in den Klimaschutz gehen sollen. Aber er hat die Grünen eben auch immer mal wieder belehrt, ihnen zum Beispiel gesagt, dass die Union ihnen jetzt ja helfe, das zu reparieren, was sie selber in der Ampel nicht hinbekommen haben. Also der Charmfaktor, der war da schon begrenzt. Und die Grünen, die sagen, sie hätten ein ganz grundsätzliches Problem. Sie trauen nämlich dem Wort von Friedrich Merz nicht mehr. Sie wollen alles schriftlich, vor allem auch die Zusicherung, dass es sich um zusätzliches Geld handelt, das auch dann wirklich in die Infrastruktur fließen muss. Und das ist natürlich Verhandlungstaktik der Grünen, weil sie momentan am längeren Hebel sitzen. Aber man muss sehen, nicht nur die Union steht unter Druck, sondern die Grünen auch selbst ein bisschen. Sie wollten immer mehr Geld für die Verteidigung. Sie haben jetzt die Gelegenheit, dafür zu sorgen. Das ist also auch eine Frage der Glaubwürdigkeit. Und sie regieren in mehreren Bundesländern mit. Die würden sich auch über mehr Geld aus Berlin freuen.
Nun sind ja heute auch die Koalitionsgespräche zwischen Union und SPD gestartet. Wie sieht es denn aus bei den potenziellen Partnern?
Da gilt erstmal das Prinzip Hoffnung. Die Gespräche zwischen Union und SPD laufen seit ein paar Stunden. Und alles ist da bis ins Detail schriftlich geregelt. 16 Arbeitsgruppen, a 16 Verhandler, wo das Catering bestellt werden kann, welche Schriftart die Texte haben sollen, 11-Punkt Kalibri, bis hin zur Aufforderung, bitte keine Selfies zu posten, wie das vor 3 Jahren die Ampelpartner gemacht haben. Das große Problem ist eben nur die wichtigste Frage, nämlich ob es all die nötigen Milliarden gibt, die dann relativ entspannte Koalitionsverhandlungen erst möglich machen. Die ist eben völlig offen. Erst am Dienstag, wir haben es gehört, soll der Bundestag abstimmen. Und die große Frage hier in Berlin ist, wenn es diese Sonderschulden nicht gibt, wie sehen denn dann die Koalitionsverhandlungen aus? Oder machen die womöglich dann gar keinen Sinn mehr?
Vielen Dank, Markus Preis in Berlin. Die Bundestagswahl wird jetzt nicht neu ausgezählt. Das Bündnis Sarah Wagenknecht ist vor dem Bundesverfassungsgericht mit entsprechenden Eilanträgen gescheitert. Das gab das oberste deutsche Gericht am Abend bekannt. Damit kann der Bundeswahlausschuss morgen das amtliche Endergebnis feststellen. Das BSW war bei der Wahl vor 3 Wochen knapp an der 5%-Hürde gescheitert. Es fehlten etwa 13.000 Stimmen. Frank Bräutigam in Karlsruhe, wie begründet das Bundesverfassungsgericht seine Entscheidung?
Ja, das Grundgesetz sieht ja ein ganz bestimmtes Wahlprüfungsverfahren vor mit 2 Stufen. Zunächst ein Einspruch beim Bundestag und erst danach eine Beschwerde beim Bundesverfassungsgericht. Und die kurze Begründung dieser Entscheidung vom Abend, die beruft sich nun genau darauf. Also Rechtsschutz gegen mögliche Zählfehler in einer Situation wie jetzt, den bekommt man eben nur mit diesem 2-stufigen Wahlprüfungsverfahren. Und das sei kein unzumutbarer Nachteil, so das Gericht. Die Eilanträge haben daher keinen Erfolg. Und das bedeutet, morgen kann der Bundeswahlausschuss, das zuständige Gremium, wie geplant das amtliche Endergebnis feststellen. In Karlsruhe, wir haben es gerade schon gehört, gibt es ja aber noch eine andere rechtliche Baustelle. Die Fraktionen von AfD und Linke wollen per Eilantrag verhindern, dass der Bundestag am kommenden Dienstag, dem 18. März, über die heute diskutierten Grundgesetzänderungen abstimmt. Und über diese Eilanträge hat das Gericht bislang noch nicht entschieden, hat aber angekündigt, das jedenfalls vor dem 18. März, also vor der entscheidenden Sitzung, zu tun.
Danke, Frank Bräutigam in Karlsruhe. Russland hat die US-Initiative für eine Waffenruhe in der Ukraine grundsätzlich begrüßt. Präsident Putin dankte seinem Amtskollegen Trump heute dafür und zeigte sich gesprächsbereit. Die Vorschläge müssten allerdings zu einem dauerhaften Frieden führen, so Putin. Als Vorbedingungen hatte Moskau zuvor unter anderem verlangt, dass die Ukraine nicht NATO-Mitglied wird und dass dort keine internationalen Truppen stationiert werden. Geplant ist, dass Putin heute noch den US-Sondergesandten Witkoff trifft.
Hoher Staatsbesuch heute in Moskau. Allerdings erst einmal nicht aus den USA, sondern aus Belarus. Präsident Putin empfängt den Machthaber Lukaschenko. Nach dem Treffen dankt Putin dem amerikanischen Präsidenten, den Krieg beenden zu wollen. Eine Waffenruhe sei aber nicht ausreichend. Wir stimmen den Vorschlägen zur Beendigung der Feindseligkeiten zu. Wir sind jedoch der Ansicht, dass diese Einstellung zu einem langfristigen Frieden führen sollte. Und auch, dass die Ursachen der Krise angegangen werden müssen.
Die Ursachen der Krise.
Vor der US-Botschaft in Moskau wünschen sich Russinnen und Russen schon jetzt einen Waffenstillstand. Natürlich hoffen wir alle darauf. Ich glaube, tief im Innern wollen das alle, damit sich endlich alles normalisiert und auch alles ruhig wird. Waffenstillstand ist immer gut, nur unter welchen Bedingungen werden Russland und die Ukraine zustimmen? Ein Punkt hat die russische Regierung für ihre Verhandlungen heute schon klar gemacht. Friedenstruppen in der Ukraine seien für Russland absolut inakzeptabel. Dies würde eine direkte Beteiligung dieser Länder und damit einen direkten bewaffneten Konflikt mit uns bedeuten. Darauf würden wir mit allen verfügbaren Mitteln antworten. Ein Waffenstillstand scheint derzeit aus russischer Sicht in weiter Ferne. Im Gegenteil, das russische Fernsehen zeigt heute den ganzen Tag Erfolge. Weitere Gebiete um Kursk seien zurückerobert worden. Bald, so hieß es aus dem Kreml, sei die gesamte Region befreit.
Ina Ruck in Moskau, konnte man die Reaktion von Putin auf diesen Waffenruhevorschlag in der Ukraine so erwarten?
Naja, er hat nicht abgesagt, er hat aber auch nicht zugesagt. Und ich glaube, genau das konnte man tatsächlich erwarten, denn eine Absage rundweg hätte ihn selbst in den Augen seiner Unterstützer als Friedensverhinderer dastehen lassen. Und eine Zusage ohne eigene Bedingungen zu stellen, kommt für ihn auch nicht in Frage. Das würde ja dem widersprechen, was er seit 3 Jahren propagiert, nämlich dass Russland da für eine gerechte und richtige Sache kämpfe und auch keinen Meter davon abrücke. Also hat er gesagt, ja, aber man müsste da noch so ein paar Fragen und Feinheiten klären und hat damit erstmal Zeit gewonnen.
Und wie geht's jetzt weiter?
Heute Abend noch sollen sich Witkow, der amerikanische Unterhändler, und Putin selbst treffen oder treffen sich vielleicht auch schon. Wir wissen das nicht so genau. Und dann werden diese Fragen und Feinheiten auf den Tisch kommen und werden sich erweisen als Felsbrocken. Weil das sind alleine diese Fragen wie, wo soll eigentlich eine Waffenruhelinie statt, also wo soll die sein in einer Situation, wo Russland Teile der Ukraine als sein Eigentum ansieht und bereits in die Verfassung geschrieben hat, wo will man da eine Linie ziehen? Deswegen ist es, glaube ich, noch ein ziemlich weiter Weg, bis dass Trump sich als Friedensstifter feiern kann.
Danke, Ina Ruck. Und wir schalten weiter zu Gudrun Engel, live aus Washington. Wie reagiert Präsident Trump?
Donald Trump ist gerade Mittagessen mit NATO-Generalsekretär Mark Rutte. Davor waren sie im Oval Office und haben über die NATO gesprochen, aber natürlich auch über die Ukraine. Donald Trump sagt, er hat positive Signale aus Russland bekommen. Und sollte Putin doch noch einen Rückzieher machen und diesem Waffenstillstandsabkommen nicht zustimmen, dann wäre das eine Enttäuschung für die ganze Welt. Trump sagt auch, er hat noch Druckmittel gegenüber Russland. Er will nicht sagen, welche das sind, aber er hat sich in die Karten gucken lassen, was möglicherweise in diesem Abkommen drinsteht, das Witkow heute Abend mit Putin besprechen wird. Und da geht es wohl auch um den Verbleib von Gebieten, von jetzt schon besetzten Gebieten, aber auch von anderen. Und die Frage, wo man eine mögliche Grenzziehung machen könnte, was soll zur Ukraine gehören, was soll gegebenenfalls zu Russland gehören. Und auch das hat Donald Trump da zweimal betont. Die größte Herausforderung aus seiner Sicht ist, wer das große Kraftwerk, wir nehmen an, er meint Saporischschja, wer das einmal bekommen soll.
Gudrun Engel, vielen Dank nach Washington. Und Susanne Peterson, live aus Kiew. Wie sind denn die ersten Reaktionen in der Ukraine auf die Äußerungen des Kreml?
Ja, hier in der Ukraine ist man wenig überrascht darüber, wie der russische Machthaber Putin sich jetzt geäußert hat. Gerade vor 2-3 Minuten hat sich auch der ukrainische Präsident Zelensky zu Wort gemeldet und gesagt, da sieht man es eben, wir stellen keine Bedingungen. Wir haben diesen US-amerikanischen Plan zugestimmt, um zu zeigen, dass wir verhandlungsbereit sind. Und Putin ist dazu eben nicht in der Lage. Er liegt ihm das so aus, dass er eben kein echtes Interesse an einem Frieden hat und dass dieses Statement heute eben ein weiterer Beweis dafür war. Und der Präsidialamtsleiter Yermak hier, der ja auch die ukrainische Delegation in Saudi-Arabien angeführt hat, der hat gesagt, wir haben keinerlei Interesse an einem eingefrorenen Konflikt, denn dann, so erklärt man es sich hier, würde ihm Russland nur die Zeit verwenden, um sich erneut zu sammeln und dann diesem eigentlichen Ziel nachzujagen, eben die gesamte Ukraine zu beherrschen.
Susanne Peterson, vielen Dank nach Kiew. Wurden im Kanzleramt brisante Erkenntnisse zur Ursache der Corona-Pandemie unter Verschluss gehalten. Eine Recherche von Zeit und Süddeutscher Zeitung, die gestern bekannt wurde, legt das nahe. Demnach hält der Bundesnachrichtendienst es für wahrscheinlich, dass die Pandemie in einem chinesischen Labor ihren Anfang nahm. Heute haben sowohl die damalige Kanzlerin Merkel als auch China darauf reagiert. Merkel verwahrte sich gegen Vorwürfe, etwas vertuscht zu haben. Aus dem Außenamt in Peking hieß es, wissenschaftliche Fragen sollten von Wissenschaftlern beurteilt werden. Die Streiks im öffentlichen Dienst gehen weiter. Heute waren vor allem 5 Bundesländer betroffen. In Stuttgart zogen nach Polizeiangaben etwa 2500 Beschäftigte von Stadtreinigung, Kitas und Krankenhäusern durch die Innenstadt. Aufgerufen hatten die Gewerkschaften Verdi und GEW. Sie fordern für die Tarifbeschäftigten von Bund und Kommunen einen Lohnplus von 8%, mindestens aber 350 Euro monatlich sowie 3 zusätzliche freie Tage. Ab morgen verhandeln Arbeitgeber und Gewerkschaften zum 3. Mal. Die Arbeitgeber haben noch kein Angebot vorgelegt. Dieses Bild zeigt den Mars und dessen Mond Deimos, aufgenommen von der Sonde Hera, die gerade dicht an den beiden Himmelskörpern vorbeigeflogen ist. Jetzt ist Hera auf dem Weg zu 2 Asteroiden. In einen dieser Asteroiden hatte die Europäische Weltraumorganisation ESA gezielt eine andere Sonde gesteuert, um dessen Umlaufbahn zu verändern. Hera soll nun erforschen, ob so im Ernstfall Kollisionen zwischen Asteroiden und der Erde verhindert werden können. Und wir bleiben im All. Frühaufsteher in Deutschland haben morgen kurz nach 6 Uhr die Chance, eine partielle Mondfinsternis zu sehen. Dabei stehen Sonne, Erde und Mond in einer Reihe. Der Mond liegt dann im Schatten der Erde. Die besten Chancen auf einen klaren Himmel gibt es im Norden und Nordwesten. Und damit zu unserer Vorhersage für morgen, Freitag, den 14. März.
Tiefer Luftdruck und kalte Luft sorgen auch morgen für wechselhaftes Wetter, bevor es am Wochenende unter Hochdruckeinfluss freundlicher wird. Vom Süden bis zur Mitte gibt's heute Nacht regional Regen oder Schnee, der vor allem in der Mitte bis in die Niederungen fallen kann. In Küstennähe sind einzelne Regen- oder Schneeschauer unterwegs. Stellenweise besteht Glättegefahr. Am Tag in der Südosthälfte viele Wolken und gebietsweise Regen oder Schnee, sonst teils dichte Wolken, teils Sonnenschein und meist trocken. Heute Nacht gibt's verbreitet Werte nahe 0 Grad oder leichten Frost. In einigen Berglagen morgen knapp über 0, im Osten wieder nahe 10 Grad. Sonntag im Osten und äußerst Norden länger sonnig, im Süden oft dichte Wolken, hier und da Regen, im Bergland Schnee, vielerorts windig. In den folgenden Tagen wird es zunehmend freundlicher und langsam auch wieder milder.
In den Tagesthemen um 22.15 Uhr schauen wir auf das Ringen um das Milliardenpaket. Helge Fuest fragt Grünen-Fraktionschefin Katharina Dröge, wie hoch sie den Preis noch treiben kann. Und wir schauen nach Moskau und auf Putins neue Bedingungen für eine Waffenpause. Ich wünsche Ihnen einen angenehmen Abend.